Ja, Ostern liegt ein Stück weit hinter uns. Wir haben letzten Sonntag miteinander feiern dürfen, dass Jesus nicht nur ans Kreuz gegangen ist, sondern das Kreuz überwunden hat. Das tödliche Gift der Sünde, wie man es eigentlich auch sagen muss, überwunden hat und zum Leben zurückgekommen ist. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein Jüngerschaftsthema mit euch teilen, das in dem Sinn vom Kreuz her auf mich und unsere Beziehungen, wie wir miteinander unterwegs sind, wie wir miteinander umgehen, auch sich auswirken darf. Weil das Kreuz, das will uns in unserem ganzen Verhalten grundsätzlich verändern. Hast du das gewusst? Weil sonst ist das Kreuz irgendwie einfach so ein schönes Symbol, das uns vielleicht immer wieder mal daran erinnert, aber eigentlich nicht in unserem Alltagsleben unser Leben wirklich neu erfasst und prägt. Und das geht heute Morgen. Ich möchte anfangen mit einer Story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Darf es mal einblenden. Von einer wunderbaren Familie. Eine Familie in London, der Jack und die Sarah. Es ist eine, könnte man sagen, eine Vorzeigefamilie. Es gibt immer wieder Vorzeigefamilien, die einen sind es mehr, die anderen weniger. Aber so rein äußerlich gesehen war diese Familie so wirklich das, was man sich so wünscht. Wunderschön, drei liebe Kinder, oder alle gut erzogen. Der Jack hatte einen super Job. Er war Investmentbanker bei einer der größten Banken in der UK. Die gute Dame neben ihm, oder auch auf dem Bild, sie war eine erfolgreiche Anwältin. Und nach einigen Jahren waren sie so erfolgreich, dass sie sich ein schönes Haus oder so ein schönes Appartement in einem der Wohnviertel in London leisten konnten, wo die Leute, die Touristen hingehen, um die schönen Cadillacs und Bentleys anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du mal dort warst, das gibt es wirklich. Es ist spannend, was du dort alles siehst. Dort waren sie zu Hause, alles schön, alles tipptopp. Anfang des Jahres kam der Chef von Jack und sagte, hey, ich gebe dir eine höhere Limite. Er war Investmentbanker, also er durfte für die Bank wunderbares Geld investieren und vermehren, das war ja das Ziel, oder? Und der Chef sagt ihm, hey, ich werde deine Limite etwas erhöhen und du kannst, weil du dich so auch gut und tatkräftig bewiesen hast, kannst du unser Geld noch etwas mehr vermehren. Der Jack sagt, super, machen wir doch. Freut sich auf die Zeit und bespricht auch mit seinen Kollegen, hey, wie kann ich investieren? Und er hat dann nach dem Austausch mit den Kollegen die Idee, so in ein Immobilienkonglomerat zu investieren. Und er investiert einen schönen, großen, zweistelligen Millionenbetrag. Und es ging alles gut, die Transaktion verlief wunderbar. Nach ein paar Monaten hört er so in den Medien und auch sowas zu ihm gelangt, ja, dass diese Immobilienfirma, dass es ihr nicht gut geht, dass, um es so ein bisschen kurz zu machen, sie in finanziellen Schwierigkeiten sind. Und er merkt, wie es einen Einfluss auf sein Leben, auf vor allem seinen Schlaf hat. Kommt nach Hause und die Frau merkt, die gute Sarah, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Er sagt, ist alles gut, einfach Stress in der Arbeit. Das kennen ja die Männer, oder? Stressige Tage, oder? Und schon ist alles gut, oder? Einige Zeit später kommt dann die Hiobsbotschaft, dass diese Firma tatsächlich, in die er investiert hat, einen schönen zweistelligen Millionenbetrag, hops gegangen ist. Und nun könnte man jetzt sagen, ja, Pech. Aber Jack merkt, dass ihm ein böser, schlimmer Fehler unterlaufen ist. Weil in seinem Vertrag, in seinen Klauseln, hat er einen Vermerk, dass er bei Immobiliengeschäften die Autorisierung seines Vorgesetzten braucht. Und die hat er sich nicht eingeholt. Und er schläft schlecht, immer schlechter, kannst du dir vorstellen. Und einige Wochen später kommt so ein Memo so in die E-Mail-Box rein, oder? Kennt ihr das? Habt ihr auch eine E-Mail-Box? Da kommen manchmal so Memos und Nachrichten. Meeting mit dem CFO. Und er ahnt, das wird kein normales Meeting werden. Und tatsächlich, er kommt zu diesem Meeting mit seinem Financial Officer. Und er sagt, ja, was ist da passiert? Das sind 40 Millionen Pfund im Sand versickert. Was hast du da genau gemacht? Und er macht die Sache kurz und sagt, schau, du weißt, was deine Vorgaben sind. Du kennst die Vereinbarungen oder du solltest sie kennen. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du zahlst die 40 Millionen zurück. Und die zweite Möglichkeit ist, du gehst ins Gefängnis. Jetzt kommt der Jack nach Hause und erzählt, was passiert ist. Frau, was soll ich machen? Was würdest du machen? Sie gehen über die Bücher. Was hat unser Haus da im schönen Quartier wert? Ja, 4 Millionen. Ferienwohnung in Spanien, vielleicht 1,5. Dann das Depot, 4 Millionen. 10 Millionen, das reicht nichts. Keine Chance. Was machen wir jetzt? Sie beraten. Du kannst nur um Gnade bei deinem CFO beten. Mehr kannst du nicht. Weil ins Gefängnis willst du ja nicht. Und er geht am nächsten Tag zum CFO und sagt, ich habe es mir überlegt, was soll ich machen? Wir haben unser Depot angeschaut, Haus bewertet, keine Chance, ich kann die 40 Millionen nicht zurückzahlen. Und ins Gefängnis will ich auch nicht, schau, ich habe 3 Kinder, sollen die ohne Vater aufwachsen? Nein, natürlich nicht. Er sagt wirklich, hey, es ist wirklich ein dummer Fehler. Ich habe auf falsche Ratschläge gehört von Kollegen. Ich habe unweise gehandelt. Bitte, heb Gnade mit mir. Und weißt du, was nun passiert? Ist eigentlich etwas, das keinen Sinn macht. Aber dieser CFO sagt, ja, wir streichen die 40 Millionen. Wir nehmen sie auf unsere Kappe. Kannst weiter bei uns arbeiten. Wir machen einen Strich. Das Wunder passiert. Und weißt du, der Jack, der rennt nach Hause zu seiner Frau. Hey, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Ich kann es nicht glauben. Ich war an diesem Meeting, im zweiten Meeting, und der CFO sagt, es ist gestrichen, gecancelt. Ohne Wenn und Aber. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Und die Frau, nüchtern, sagt, ja, schön, freut mich. Aber schau mal, heute Morgen ist dieser Brief gekommen. Kennst du den Absender? Ja klar, unser Bekannter. Ist ein Anwaltsschreiben vom Bekannten. Weißt du, wir haben doch unserem Bekannten vor 3 Jahren 50.000 Pfund geliehen. Der war in einer schweren Not, Ehekrise, Scheidung, und hat uns gefragt, ob wir ihm 50.000 Pfund leihen. Und jetzt kommt dieses Schreiben vom Anwalt, dass er Privatkonkurs gemacht hat. Und unser Guthaben, das im Sommer fällig wäre, das kann er nicht zurückzahlen. Was sollen wir tun? Was würdest du tun? Und sie entscheiden sich, der Jack ruft seinen Chef an, sorry, ich kann morgen nicht ins Büro kommen, ich habe einen wichtigen Termin. Früh am Morgen rufen sie ihre Anwaltskanzlei an, sagen, kann ich einen Termin haben, es ist dringend, wir müssen einen wichtigen Fall mit ihnen bereden. Sie gehen in die Anwaltskanzlei, bringen dieses Schreiben vom anderen Anwalt und sagen, wir müssen diese 50.000 Pfund eintreiben. Die wunderbare Vorzeigefamilie, Jack und Sarah, was hättest du getan in dieser Situation? Mit anderen Worten, was hätte Jesus getan in dieser Situation? Wie hätte Jesus auf dieses Schreiben reagiert, als es ihm vorgelegt wird? Weißt du, es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns entscheiden müssen, wie handeln wir? Wo wir uns entscheiden müssen, was ist jetzt wirklich der Weg Gottes in gewissen Situationen und Umständen, die uns konfrontieren. Jesus erzählt uns eine Geschichte. Er erzählt uns eine Geschichte, die er zu Beginn, als er anfängt, seinen Jüngern diese Geschichte zu erzählen, erzählt er sie unter dem Verständnis, wie das Himmelreich funktioniert. Und er tut es bewusst auch, weil er den Jüngern aufzeigen will, wie das weltliche Reich funktioniert und wie das Himmelreich funktioniert. Und diese Geschichte ist folgendermaßen. Darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Stopp mal hier. Wisst ihr, wie viel 10.000 Talente sind? 10.000 Talente, das war eine Einheit, mehrheitlich für Metall in der damaligen Zeit. Ein Talent war umgerechnet 35 Kilogramm, meistens Gold oder Silber. Ist jemand gut im Rechnen? Kann mir das mal jemand ausrechnen? 10.000 mal 35 Kilo, wie viel gibt das? 350.000 Kilo Gold und Silber. Kann mal jemand drei große Anhänger holen? Ja, das reicht wohl nicht, um das abzutransportieren. Okay, also einfach mal so, mal hier ein bisschen zu mühlen. Dieser Mann schuldete 10.000 mal 35 Kilo Wertmetall, was auch immer, Gold oder Silber. Das ist ziemlich viel. Also, gehen wir weiter. Gleich zu Beginn, Talenten. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Mit anderen Worten, die Sklaverei, oder? So steht so. Du wirst verkauft, deine Frau, deine Kinder werden verkauft. War in der damaligen Zeit üblich. Wenn du nicht zahlen konntest, wurdest du versklavt. Das war der Ansatz. Und dann, der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denari schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Die Denari, das war so eine Geldeinheit. Das war bewusst von Jesus so gewählt, so diese große Einheit und diese kleine Einheit. Du kannst sie gar nicht miteinander vergleichen. Das ist ja der Krux in diesem Gleichnis. Du kannst es nicht vergleichen, weil wenn du die paar Denare, die er schuldet, vergleichst mit den Talenten, dann hast du 20 große Lastwagen vor dir, oder? Die das Gold abtransportieren und da hast du ein paar Münzen, oder? Das ist der Unterschied hier, oder? Bewusst von Jesus so gewählt, nicht irgendwie einfach Rhetorik, sondern ganz tiefgründige geistliche Wahrheit. Das müssen wir hier verstehen, sonst denken wir, ja, wieso redet er auf einmal von Talenten und dann wieder Denari, oder? Also, gehen wir weiter. Also er wurde gewürgt. Ich hoffe, dass es auch anders geht, aber er packte richtig an, oder? Was das Zeug hält. Und da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Es ist das Gleichnis vom, je nachdem, wird unterschiedlich genannt, vom unbarmherzigen Diener, vom bösen Schildknecht. Es ist ja ein Reich Gottes Gleichnis. Vergessen wir oft da bei diesem Gleichnis, dass Jesus bewusst sagt, hey, da möchte ich euch über das Reich Gottes lehren. Nicht über Finanzprinzipien, das geht es hier nicht, sondern im Kontext, der Herr Brunner hat bereits auf die Wichtigkeit des Kontexts hingewiesen, im Kontext geht es in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, um die Frage des Apostel Petrus. Petrus fragt sich, finde ich absolut berechtigt, ja, wie sollen wir allgemein mit Menschen umgehen, die uns nicht so Gutes tun, oder die ja an uns schuldig geworden sind? Und dann passiert da so ein bisschen ein Dialog. Und ich glaube, Jesus, er schnallt, dass der Petrus den Grundsatz von dem, was er ihm gesagt hat, nicht verstanden hat. Er war immer noch, wir haben es auch heute Morgen gehört, der Petrus war immer noch im Gesetz, oder? Mach das, dann passiert das, oder? Wie viel muss ich vergeben? Okay, dann nicht mehr als einmal, zweimal, nein, 70 Mal oder 7x70, je nachdem, wo es auch steht, oder? Und Petrus ist voll in seinem alten Modus drin, oder? Und denkt, ja, okay, ich mache einfach das, was er sagt, und im schlimmsten Fall halt 490 Mal, oder? Und dann ist es erledigt, oder? Und Jesus will da eine Stufe tiefer gehen bei Petrus und seinen Jüngern und auch bei dir und mir. Er sagt, hey, es geht nicht darum, um die Frage, wie viel Mal sollst du Menschen vergeben oder wie sollst du mit Menschen umgehen, sondern auf welcher Basis und wie sollen wir mit Menschen umgehen, aufgrund von dem, was du erlebt hast in deinem Leben. Und jetzt gehen wir zurück zu Ostern. Weil um das geht es schlussendlich hier in diesem Gleichnis. Es geht um Ostern. Es geht um das, was genau auch an Ostern geschehen ist. Gehen wir zurück in die Story von Jack. Nun, in der realen Welt, in den allermeisten Fällen, 99,9% wirst du das so nicht erleben, sondern du wirst, wenn du solche Dinge machst wie der Jack, du wirst die Bestrafe bekommen. Du wirst dafür bezahlen. Und wir denken ja, zu Recht so, oder? Diese bösen Banker, oder? Die sollen für das bezahlen, ja? Aber weißt du was, es geht in diesem Gleichnis geht's nicht um die Talente, die er schuldet, es geht nicht um Geld. Jesus möchte hier nicht über Geld, auch nicht über monetäre Schulden sprechen und wie wir Menschen handhaben. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, ich habe auch schon Leuten Geld geliehen und die bezahlten nicht und dachte ich, was mache ich jetzt, oder? Viele von euch haben das auch schon erlebt. Und das geht es aber in diesem Gleichnis nicht. Es ist einfach das Beispiel von Geld, das er nutzt, um etwas viel Tiefgründigeres zu sagen, weil um Geld geht es hier wirklich nicht. Lass mal das Geld weg, alle Situationen, die du mit Geld jetzt im Zusammenhang bringst, lass sie mal zurück. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, wie wir Menschen begegnen, die sich nicht vorbildlich oder auch sündhaft uns gegenüber verhalten. Ja, eine Option haben wir eben in diesem Gleichnis gesehen. Der Junge geht seinem Diener an die Kehle, an den Kragen.
schüttelt ihn und sagt, du bezahlst mir jetzt.
Ich weiß nicht, ob du dich mal gefragt hast, hey, wieso bringt Jesus diese krasse Story? Oder, hey, am selben Tag, wo er seine 40 Millionen einfach gestrichen hat, kann er frisch, fröhlich in die Anwaltskanzlei gehen und sagen, komm, jetzt zupfen wir ihm die 50.000 irgendwie schon noch irgendwie weg. Weißt du, die meisten von uns sagen, ja, der spinnt doch, oder? Ha? Oder wie hättest du reagiert jetzt in der Situation von Jack und Sarah? Wärst du auch am nächsten Tag schnurstracks in die Anwaltskanzlei gegangen? Sei mal ehrlich. Schließlich schuldet er uns 50.000, ist ja nicht wenig, oder? Ha? Eine kleine Anzahlung für die neue Wohnung, oder? Heutzutage auch nicht mehr. Wie hättest du reagiert? Und Jesus spricht ihn auf diese Situation an. Es kommt Jesus zu Ohren, was da geschehen ist, bei Jack und Sarah und bei diesem Diener. Kannst mal weiter. Er sagt zu ihm, hey, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen? So wie ich mit dir Erbarmen hatte. Findest du das eine berechtigte Frage von Jesus? Oder ist sie einfach rhetorisch gemeint? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht einfach rhetorisch, was Jesus hier sagt, sondern ich finde absolut berechtigt. Also hey, eben wir haben da 4 Lastwagen voll von Talenten, die einfach gestrichen worden sind und du machst so ein Riesenbüro wegen dem. Und ja, jetzt sind wir wirklich auf der menschlichen Ebene. Wir haben natürlich, sind wir dankbar, ist nicht so, wenn Menschen unsere Schuld erlassen, oder? Also ich wäre auch wie der Jack, hey, wahrscheinlich frisch, fröhlich, jauchzend aus dem Büro raus. Hey, habt ihr was zu erzählen? Du glaubst es nicht. Komm, wir gehen heute in den Ausgang. Wir feiern. Ich habe meinen Job noch. Die Schuld ist erlassen. Ein Wunder passiert tatsächlich. Aber nein, der Gedanke ist schon weit weg. Und psychologisch ist das ja auch noch spannend. Das ist erwiesen, das ist nicht einfach so, dass der Mensch stärker auf Negatives reagiert als auf Positives. Zurück in die Börsenwelt. Ein Börsengewinn wiegt weniger als ein Börsenverlust. Das ist Fakt, das ist psychologisch erwiesen. Das ist noch spannend, oder? Warum? Im Reich Gottes ist es nicht so. Aber der Mensch, er tickt so. Wenn es nicht um die Börse ist, dann etwas anderem. Das Negative wird oft stärker bewertet als das Positive. Oder? Anstatt jetzt zu sagen, wow, hey, 40 Millionen sind uns erlassen worden. Nein, der schuldet uns 50.000. Das hole ich mir zurück. Das ist mein Recht. Aber es war auch sein Recht, dir die 40 Millionen nicht zu erlassen. Das vergessen. Vergessen es manchmal so schnell. Und auf das will Jesus hier in diesem Gleichnis hinaus. Manchmal sind es ein paar Sekunden und schon ist es weg. Oder? Überleg mal in deinem Alltag, oder? Kommst du am Morgen, wenn du in dein Büro kommst oder wo auch immer du bist, im Spital oder in der Praxis oder wo auch immer du arbeitest, hey, eine super Nachricht, der Chef ist völlig wunderbar drauf. Gibt dir etwas ganz Positives, vielleicht eine Lohnerhöhung oder was auch immer, oder du hast einen wunderbaren Tag, 3 Stunden später passiert was. irgendwie Trouble, hier oder da. Und das, was du vor 3 Stunden vom Chef gehört hast, ist bereits weg, oder? Und du bist... Ja, kenne ich auch. Und Jesus möchte uns hier, glaube ich, wirklich zurückführen. Ich glaube, viele von uns, oder wenn ich so in die Runde schaue, die meisten von uns, du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Wer ist schon lange mit Jesus unterwegs? Kann ich mal eine Hand sehen? Einige, wenn nicht die meisten, sind schon lange mit Jesus unterwegs. Du hast erlebt, was Jesus für dich getan hat. Ostern war nicht das erste Mal, wow, so toll, so dankbar, was Jesus für mich getan hat, sondern ja, viele Jahre erinnerst du dich zurück. Weißt du was? Ich glaube, es ist so elementär, dass wir, auch wenn wir, sagen so oft, so schnell, wir leben hinter dem Kreuz. Das stimmt. Aber es ist auch eine Gefahr, hinter dem Kreuz zu leben. Das zeigt uns dieses Gleichnis hier. Nicht, dass wir nicht hinter das Kreuz sollen. Ja, Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Halleluja. Aber weißt du, wenn wir vergessen manchmal sehr schnell, was für eine Schuld uns erlassen worden ist. Und wenn wir vergessen, was für eine Schuld uns erlassen worden ist, dann wird es auch unser Handeln in unserem Heute und Morgen beeinflussen. Wenn diese Dankbarkeit auch für diesen riesen Schuldenberg, der erlassen worden ist, einfach irgendwo in den Hintergrund gerät in unserem Leben, und das passiert manchmal schneller, als wir uns wünschen, als Christen, dann kann es durchaus sein, dass wir unbarmherzig werden. Und Jesus fragt natürlich berechtigt hier, ja, ich habe dir Erbarmen gegeben, aber du zeigst kein Erbarmen mit dem anderen. Du nimmst das Erbarmen natürlich sehr gern in Anspruch, das Erbarmen von Jesus über dir als elenden Sünder, der gerettet wird, die Schuld vergeben ist, ja, das nehmen wir selbstverständlich gern in Anspruch. Aber inwiefern leben wir in unserem Leben mit anderen Menschen, die uns kleine, große oder mittlere oder was auch immer Sachen verschulden, inwiefern leben wir barmherzig mit unseren Mitmenschen? Das ist die Frage dieses Gleichnisses, die uns hier so in dieser Nach-Osterzeit auch konfrontiert. Barmherzigkeit ist nicht nur etwas, das wir empfangen, sondern es ist auch ein Himmelreich Gottes Lebensstil, das wir auch leben sollen. Deshalb beginnt Jesus im Reich Gottes, denn im Himmelreich ist es so, wie ihr jetzt hört. Die Kirche von Jesus, die Gemeinde von Jesus, der Nachfolger, die Nachfolgerin von Jesus hat Erbarmen empfangen, Gnade Gottes. Und das ist ja ein Geschenk, das du dir nicht erarbeiten konntest. Das hat der Jack gemerkt, hey, ging über die Bücher und ich merkte, ja, keine Chance, 40 Millionen, ja, no chance. Und genau das ist, was eben Erbarmen ist. Gott gibt uns Erbarmen, weil er sieht, weil er erkennt, du hast keine Chance. Zu tief im Sumpf. Kannst nicht zurückzahlen, der Graben ist zu groß. Aber gleichzeitig erwartet Gott auch von uns, dass wir so wie er an uns handelt, auch entsprechend mit unseren Mitmenschen handeln. Dass eben das Erbarmen weiterfließt, dass was Jesus am Kreuz für uns getan hat, diese Begnadigung vom Kreuz, dass diese Begnadigung in unser Alltag weitergeht, unseren Mitmenschen begegnet. Und weißt du was, ich glaube, unsere Gesellschaft und auch egal wo wir sind, wäre anders, wenn wir Menschen alle das leben würden, was Jesus uns an Begnadigung geschenkt hat an diesem Passafest. Und deshalb, glaube ich, möchte der Heilige Geist uns erinnern, dass Ostern nicht vorbei ist. Auch wenn rein die Osterfeier vorbei ist. Dass das Kreuz, das Erbarmen, das mit dem Kreuz uns offenbar wird, diese Begnadigung, schlussendlich diese Liebe Gottes. Weil die Gnade, die Barmherzigkeit fließt aus der Liebe. Das ist das Motiv Gottes, dass er 40 Millionen vergibt oder 40 Millionen mit anderem aufwiegt und einen Strich zieht. Das ist die Liebe des Vaters in Jesus. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns erlangt und uns verändert und uns hoffentlich auch so verändert, dass wir eben in unserem Umfeld Menschen entsprechend auch begegnen. Ich empfinde unsere Gesellschaft als sehr unbarmherzig. Ich erlebe in unserer Gesellschaft wenig Barmherzigkeit. Und manchmal auch in der Kirche nicht. Ich rede nicht vom christlichen Zentrum. Ich rede vom Leib Jesu. Wir können manchmal sehr hart sein mit Menschen. Ist nicht so? Sind wir ehrlich? Wir können manchmal sehr verurteilend sein, oder? Der geht dem anderen an den Kragen. Nun, niemand in der Kirche würde, mit ein paar wenigen Ausnahmen, jemand an den Kragen gehen, oder? Aber du kannst auch jemand an den Kragen gehen, ohne dass du seine Gurgel würgst, oder? Was sind so die postmodernen Formen von an den Kragen gehen? Verleumdung, Mobbing. Kritik, Betrug, ignorieren, ja, sehr gut. Unversöhnlichkeit, Ablehnung. Hey, die Liste wäre wahrscheinlich nicht fertig da. Und all das, was wir jetzt von euch gehört haben, das ist nicht nur in dieser Welt dort draußen irgendwo, an einem schlechten Arbeitsplatz, wo sowieso alles nicht stimmt, sondern all die Dinge wirst du in der Kirche von Jesus vorfinden. Und ich glaube nicht, dass das Jesus möchte, sondern er möchte uns vor allem zurückführen an diesen wunderbaren Ort. Es ist wirklich ein wunderbarer Ort, wo Wunderbares geschehen ist, wo wir Begnadigung erlebt haben. Wenn wir aus dieser Begnadigung leben, wenn wir wirklich eine Offenbarung bekommen, und dieser Jack hatte keine Offenbarung, was ihm geschehen ist. Er hatte einfach absolut ein Blackout. Er hat es nicht gecheckt. Deshalb hat er so gehandelt. Wenn wir eine Offenbarung bekommen vom Erbarmen Gottes, das uns erreicht hat, von der Begnadigung von Jesus am Kreuz, was wirklich uns an 35.000, jetzt habe ich die Zahl vergessen, 10.000 mal 35, 350.000 Kilo Gold mal 20.000. 60.000 mittlerweile. Ja. Sind wir im Milliardenbereich? Hä? Okay, Millionen, ja, also Mathe. Hä? Das ist das Verhältnis und manchmal drehen wir das Verhältnis um. Das ist das Problem. Wir drehen das Verhältnis, was wir schuldig geworden sind, wir drehen es um, oder? Machen eigentlich aus den 35.000, oder? Machen wir so. Und das, was der andere mir schuldig geworden ist, ist so, oder? Und deshalb reagieren wir auch so. Das ist der Grund. Und das ist die Antwort von Jesus auf die Frage des Petrus, wie es wirklich mit der Vergebung aussieht. Er gibt ihm keine Antwort in dem Sinn, wie viele Mal er wirklich vergeben soll, sondern er sagt, Petrus, du sollst einfach verstehen, was in dem Sinn zu diesem Zeitpunkt noch geschehen wird. Jesus war ja noch am Leben, als er das sagt. Du sollst das verstehen, was an dir auch geschehen ist. Und er sagt, dem komme ich zum Schluss, mit diesem Statement: Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun, schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, auch wenn er dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Und gerade eigentlich dieser letzte Vers ist, glaube ich, so simpel und einfach. Handelt an allen Menschen so, wie du es auch gern hättest. Weil dann wird sich all das, was zuvor gesagt ist, auch erfüllen. Was hätte der Jack sich gewünscht von seinem Chef, als er zu ihm geht ins Büro, dass er ihm die Schulter lässt? Ist nicht so, das hat er sich gewünscht. Und handelt er nun jetzt so, wie er es sich wünscht, in der Schuhe seines Bekannten? Nee, nicht, oder? Nein. Und das ist eigentlich ein einfaches Gesetz, das versteht jedes Kind. Also das sage ich auch meinen Kindern. Du musst kein Theologe sein, um das zu verstehen. Sondern da ist jeder Mensch, egal welche Religion, woher du kommst, das versteht jeder Mensch. Weil niemand, außer ist so irgendwie krass unterwegs, wünscht sich, dass er nicht gütig und mit Barmherzigkeit von anderen begegnet wird. Ist nicht so? Das wünscht sich jeder in diesem Raum, dass dir Menschen wohlwollend, barmherzig begegnen. Ist nicht so? Das wünschen wir uns alle, dass wir barmherzig im Bewusstsein unserer Fehlbarkeit, dass andere mit uns barmherzig umgehen. Und entsprechend sollen auch wir in unserem Umfeld mit Menschen, die an uns fehlerhaft sind, die uns schuldig geworden sind, die uns das Leben vielleicht manchmal schwer machen, sondern nachsichtig mit Menschen sein und die Schuld eben nicht irgendwie so zu so, sondern im Bewusstsein, was dir erlassen ist, ist nicht wenig. Was mir erlassen worden ist, ist nicht wenig, es ist sehr viel. Und das, was andere uns schuldig werden, wird nie die 35.000 Kilo, um die symbolische Zahl zu nutzen, erlangen. Auch wenn du das Empfinden hast, das ist aber ziemlich happig. Das ist eigentlich schon fast 3 Lastwagen voll. Weißt du, das ist eine Lüge. Stimmt nicht. Wir empfinden manchmal Dinge so, gebe ich zu. Aber es ist nicht die Wahrheit. Weil wir haben schnell, wir überschauen, wir übersehen, was wir gebosget haben und erleben gern die Gnade und Begnadigung, aber haben manchmal dann Mühe, mit dem weiterzugeben. Und vielleicht hast du momentan gerade solche Situationen, wo du drinsteckst, wo du merkst, hey, ja, da fehlt es mir an Barmherzigkeit. Da mein Herz ist vielleicht verletzt und enttäuscht und was auch immer. Und dass du es einfach auch zu Jesus bringen darfst. Dass du eine neue Offenbarung bekommen darfst von was Jesus dir erlassen hat. Und aus dem heraus darf auch Leben fließen in dein Umfeld, darf Barmherzigkeit zu anderen Menschen gehen. Darf so auch die Kultur des Himmelreichs sich in deinem Leben, in deiner Familie, in der Kirche hier, an deinem Arbeitsplatz so auch offenbaren. Ich möchte für das beten, dass uns der Geist Gottes einfach berührt und unsere Herzen auch formt und weich macht. Jesus, ich danke dir, dass du uns am Kreuz 10.000 Talente und mehr vergeben hast. Ich bitte dich für eine neue Offenbarung, auch für uns alle, egal wie lange wir schon mit dir unterwegs sind, das Kreuz vielleicht auch schon immer wieder erfahren haben, die Kraft des Kreuzes, aber ich bitte dich um neue Erkenntnis und dieser Begnadigung von uns, von mir. Und dass es diese Barmherzigkeit weitergeht von uns, dass wir barmherzig sind mit Menschen, die fehlerhaft uns begegnen, wo auch immer das passiert. Hilf uns, Geist Gottes, forme du uns. Lass uns auch erkennen, wo wir eben handeln, vielleicht manchmal ganz versteckt und nicht mal bewusst. Zeig uns auf, wo wir handeln, so wie der Jack und die Sarah. In Lebenssituationen. Führe uns weiter, Herr. Und forme die Kultur des Himmelreichs in unserer Mitte. Gerade auch hier in der Church. Ich danke dir, Jesus. Amen. Ich habe noch ein Bild gesehen, und zwar habe ich so eine Kluft gesehen, so einen Graben, und es stehen Leute, da steht jemand vor dieser Kluft, und du denkst, ja, ich habe in meinem Leben ein Thema, ich kann es nicht überwinden. Und dann habe ich gesehen, wie absolut, du kannst es nicht überwinden, aber Gott, Jesus macht dir eine Brücke und sagt, hey, du kannst überwinden, weil ich dir den Weg bereitet habe und den Weg bereiten werde. Und wenn das dich betrifft, dass du in einer Lebenssituation das erlebst und erfährst, wo du denkst, ich komme da einfach nicht weiter, das ist tatsächlich so, du kommst nicht weiter. Du brauchst Jesus, der dir hilft, der dir den Weg ebnet, um zu überwinden. Und Jesus hat gesagt, er wird es tun, er wird es für dich tun. Aber du musst es in Anspruch nehmen und dann auch gehen. Oder du musst auch rüber, nicht einfach nur schauen, oh, schön hat es deine Brücke, sondern ich glaube, Jesus sagt, hey, du musst nun jetzt auch einen Schritt machen.